Queridos señores y señoras, bienvenidos al Bezerwang. Después de casi 3 semanas de tensión, pelea y velocidad, hemos llegado a los últimos días de esta vuelta a España. El pelotón avanza hasta el sur y el interior de España. Ahí les esperan temperaturas más altas y las últimas oportunidades de ganar una etapa. Entre protestas políticas y acusaciones de dictadura, continúa la lucha para el maillot rojo, con apenas unos segundos de diferencia entre los favoritos, crece la tensión sobre quién logrará llegar en Madrid en el jersey rojo de líder. Y así, el mundo del ciclismo dirige su mirada a España a estos kilómetros finales.
So, muchas gracias. Vielen Dank, Hörerin Julia. Heute verantwortlich fürs spanische fürs spanische Intro und die Vibes hier am Anfang. Mal schauen, wie spanisch wir das hier weiterführen können. Hier ist erstmal die deutsche Besatzung in dezent anderer Zusammensetzung als sonst. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Lynn Teutenberg.
Kennt ihr auch schon und werdet ihr... Ihr wolltet's haben, ihr bekommt's jetzt wahrscheinlich öfters mal. Lynn Teutenberg, unser Busfahrerkollege, unser anderer ist im Urlaub. Und wir wünschen fröhlichen Urlaub. Er hat auch Voicemails geschickt.
Grüße wohin auch immer, in den Hundeurlaub.
Genau.
Genau.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, diese Woche ist mal wieder Saley-Partner im Besenwagen. Und zur Feier dessen kriegen wir einen kleinen Erfahrungsbericht aus dem Urlaub.
Ich bin in den letzten Tagen durch die Schweiz gefahren und habe mir da natürlich, clever wie ich bin, vorher schon ein Datenpaket runtergeladen. Weil wenn man sonst über die Grenze fährt, wird man zumindest bei meinem Vertrag direkt mal abkassiert und muss da relativ viel Geld bezahlen, nur damit man einmal das Land passiert. Aber mit Sally wieder mal Geld gespart und jetzt im Urlaubsort angekommen, muss ich sagen, funktioniert das Datenroaming über deren SIM-Karte auch besser als mit meiner. Also lohnt sich auf jeden Fall immer wieder.
Ja, auch wer in Europa unterwegs ist, kann das je nach Mobilfunkvertrag gut gebrauchen und bekommt mit uns einen Rabatt, oder?
Natürlich gibt's für dich und für alle anderen Hörerinnen und Hörer über saley.com/besenwagen 15% auf alle Datenpakete. Und die gibt's übrigens für über 190 Länder. Ich glaube, viel mehr Länder gibt's auch gar nicht. Kleiner Tipp noch, die Saley-App hat auch einen integrierten Werbeblocker. Das spart also nochmal zusätzlich Daten.
Also direkt die App runterladen, mit Besenwagen Rabatt sichern. Und dann viel Spaß im noch kommenden Urlaub.
Jetzt wisst ihr Bescheid, saley.com/besenwagen und ihr surft entspannt und kostengünstig bei eurem nächsten Trip. Ich habe mich schon total gefreut seit dem Wochenende, weil Paul jetzt auch aus Gründen öfters mal zu Gast in Düsseldorf ist und hat mich ein bisschen erstmal nach Routen gefragt zum Trainieren so für die Gegend. Und ich war schon gespannt. Wir haben uns am Wochenende auch gesehen, was er sagt. Er ist eine der Routen gefahren, hat dann erstmal keine Rezension aber zurückgegeben. Dann habe ich ihn gefragt und dann habe ich mich schon gefreut, dass heute Andreas Stauf hier nicht in dieser Folge anwesend ist und wir jetzt gemeinsam übers Bergische Land und über Düsseldorf Lobeshymnen singen können, ohne die aggressiven Einwürfe von Andreas Stau.
Ja, der wird dann uns für irgendwas von Wahlen erzählen, die da im Rhein geschwommen sind in Köln und so.
Weil es so schön ist.
Ja.
Kennst du die Story auch, Lynn?
Nee, die kenne ich nicht.
Als der Wal den Rhein hochgeschwommen kam?
Nee, wann soll das gewesen sein?
Ist wirklich passiert. Ja. Also der ist extra den Rhein hochgeschwommen, weil Köln so schön ist.
Aber nur bis Köln. Okay. Der ist nicht weiter geschwommen bis Düsseldorf. Der kurz davor umgedreht anscheinend und ist bei Köln einfach hin und her geschwommen, weil es da so schön fand.
Das kann ich verstehen, als Kölnerin.
Ja gut, aber du bist dann da nicht so passiv-aggressiv wie der Andi in die Richtung, von daher.
Nee, ich muss ja dann auch sagen, dass wir ja gebürtig und so von der Familie dann schon eher aus der Region Düsseldorf kommen, deswegen.
Stimmt, Mettmann ist ja eigentlich eher so der Spot, ne?
Genau. Mettmann, wobei meine Eltern haben schon in Köln gewohnt, als wir geboren wurden.
Ja, du bist schon richtig.
Wir sind schon immer richtig in Köln.
Genau. Ja, aber
ja, also
Düsseldorf bis jetzt positiv überrascht, muss ich sagen.
Ich denke, Lynn, du weißt das ja auch. Es ist ja nicht nur die angeborene Abneigung von allen Kölnern gegenüber Düsseldorf. mit der ich nicht so viel zu tun habe, weil ich halt ganz woanders herkomme. Aber auch Andreas Staufs absolut unumstößliche Liebe für die Eifel und Abneigung gegen das Bergische Land, die ich persönlich nie so richtig nachvollziehen konnte. Wie stehst du dazu?
Ja, ich muss schon auch sagen, ich trainiere deutlich mehr in der Eifel als im Bergischen. Aber ich wohne halt auch auf der falschen Seite von Köln. Bei mir, ich muss halt immer einmal komplett um die Stadt rum, um dann ins Bergische rauszufahren. Deswegen ist es einfach einfacher, in die Eifel zu fahren. Aber im Bergischen finde ich es schon auch sehr...
auf der richtigen Seite.
Ich wohne auf der richtigen Rheinseite, das ist richtig. Also linksrheinisch ist grundsätzlich immer richtig. Deswegen ist es dann schon auch schwierig, über den Rhein zu fahren, um dann im Bergischen zu trainieren. Aber da ist es schon auch sehr schön. Wobei wir letztes Mal, als wir da trainieren waren, ganz komische Leute getroffen haben, als wir da mit Papa und Tim eine Sonntagstour gemacht haben. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann an der Rheinseite lag oder wir einfach nicht einen guten Tag hatten.
Ja, also ich war jetzt so rund um Solingen halt irgendwie vorhin unterwegs. Also der Basti hat mich wirklich rauf und runter geschickt, so Solingen, Wuppertal. Und ich war jetzt zum Beispiel gestern 3,5 Stunden wirklich in einem strömenden Regen gefahren. Also ich meine, ihr beide habt es ja auch mitbekommen, weil war so eine schöne Regenband hier über uns. Und bin dann durch Wuppertal und dachte, ey, das ist ja so schön mit dieser Bahn da. Ich war da ja noch nie, ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Elefant da oben aus dieser Bahn raushing und so. Das ist,
ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die Elefanten-Story zusätzlich zu der Wahl-Story. Ja,
und bin dann hinten so diesen Berg am Zoo hochgefahren und so und durch den Wald dann und dachte, ey, das ist ja so schön hier. Also das ist so, ich war richtig erstaunt. Klar, die Anstiege sind nicht so lang wie in der Eifel. Zum Teil auch, glaube ich, sehr, also auf jeden Fall steiler, ne?
Ja.
Aber ich habe das Bergische feier, ich bin jetzt auch Solingen. Also Fabian, der hat nahestehende Menschen, die aus der Region da kommen, und die haben sich auch richtig gefreut, dass ich gesagt habe, dass ich Solingen so schön fand. Also ich muss sagen, bis jetzt ja, positiv überrascht hier, wo ich habe hier auch jetzt schon so eine Intervallrunde, die ist natürlich sehr monoton, aber das kenne ich ja aus Berlin. Schön Deich hoch und runter, aber perfekt, keine Ampeln, niemand, der nervt. Also bis jetzt muss ich sagen, feier ich es ganz gut. Niederrhein bin ich auch schon gefahren. Das war auf jeden Fall, also da muss man einen guten Tag haben mental, aber sonst ist das echt schwierig. Das Ganze links und rechts,
ja, ey, bald, die ganze Zeit. Bald, Paul, bald zeige ich dir die Halde. Dann ist komplett die Region.
Ich bin Fan und Köln hat auch was, aber ich muss sagen, ich bin eher Düsseldorf. Hier ist so Insel der Glückseligen auf jeden Fall.
Das ist Monaco von Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Ich muss jetzt kurz diese Sache aufklären, weil ich glaube, ca. 90% unserer Hörer werden sich jetzt denken, was ist los mit dem Elefant? Also sie haben sich schon überlegt, was ist los mit dem Wal? Aber die Story muss Andi erzählen,
gut, beziehungsweise aber der Elefant, glaube ich, auch schon mal. Die Story ist selbst bis in den Osten gekommen, also die können
ja,
da wohl alle.
Das,
oder?
Ist ja definitiv so History, ja. Und da kann man auch mal so einen kleinen History-Einschub jetzt hier machen. Ich sag nicht zu viel, aber in Wuppertal gibt es eine Schwebebahn, also... Die schwebt nicht wirklich, nicht so wie der Transrapid, aber die ist halt, die Schiene ist oben und die Bahn hängt dran und fährt da so über die Wupper und durch die Stadt. Und die gibt's schon ziemlich lange.
Das ist übrigens cooler, als man sich's vorstellt, dass es cool sein kann. Ich bin unten durchgefahren, dachte, das ist ja... Das,
aber du bist nicht mitgefahren, du hast es nur gesehen.
Ich hab's nur gesehen, aber das sah so, ich habe mich so gefühlt wie irgendwie bei, wie heißt der Science-Fiction-Film mit...
Du meinst Fünfte Element.
Ja, genau, Fünfte Element.
Mit den roten Haaren.
Ja, genau, Fünfte Element. Entschuldigung. Fünfte Element. Und dachte, Alter, ich bin irgendwie gerade richtig in der Zukunft gelandet. Ich fand das so spacig. Das ist voll geil, Mann. Also, dann diese Geschäfte da unten aus, hat richtig geregnet, darunter war es trocken. Und dieser Mix aus Geschäften war einfach geil. Also, ich feier's.
Ja, Wuppertal, auch wilde Stadt, muss man sagen. Nun gut, diese Schwebebahn, die gibt's schon ein bisschen länger. Und, ich habe es jetzt nicht nochmal komplett nachgelesen, aber ich lese das öfters mal nach, weil das öfters auch Thema hier in diesem Haushalt ist. In den 70er Jahren wurde, glaube ich, sollte für irgendeinen Zirkusaufenthalt in Wuppertal Werbung gemacht werden. Und man dachte, es ist eine gute Idee, wenn man den Elefanten mit der Schwebebahn fahren lässt. Und dieser Elefant hieß Tuffy. Und dann war der da mit so Journalisten in dieser Schwebebahn. Aber wer hätte es ahnen können? Der Elefant hat Panik bekommen irgendwann, ist ausgerastet und ist ohne Scheiß einfach wirklich aus der Schwebebahn rausgedonnert und, weiß ich nicht, 7 Meter tief oder so runtergefallen in die Wupper. Und glücklicherweise hat er es überlebt. Also es gibt auch Fotos. Also vielleicht, wir haben jetzt hier schon mal Probleme mit Urheberrechtsverletzungen gehabt, aber vielleicht finden wir ein Foto, was wir hier posten können mit dieser Folge, wie dieser Elefant aus der Schwebebahn fällt.
Die Story ist mir tatsächlich auch neu, habe ich noch nie gehört.
Ernsthaft? Kannst du nachlesen auf jeden Fall. Hast du noch einen Tipp für Paul, wo er mal hinfahren muss, was cool ist?
Ich habe ein paar Cafés, die ich empfehlen kann. Da kenne ich mich immer gut aus.
Ja, habe ich auch noch ein paar.
Aber wo? Also auf meiner Seite oder bei dir?
In alle Richtungen.
Ja, okay, die kannst du gerne mal teilen, wenn das irgendwie geht. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon zwar bei Dino Cappuccino vorbeigefahren heute.
Wenn Dino da ist, sag schön Gruß von mir. Ja. Du erkennst ihn auf jeden Fall.
genau. Nee, aber sonst bräuchte ich echt ein paar Empfehlungen, weil da war bis jetzt so, das ist nicht so offensichtlich, sagen wir mal so.
Muss schon suchen auf jeden Fall.
Wo es gut ist.
Ich würde jetzt mal so in den sportlichen Block starten, aber noch nicht mit Straßenradsport. Wir haben ja hier so einen Außenreporter, der sich im Cross-Country bewegt und da Weltcup fährt und hier öfters mal Voicemails einsendet.
Und auch ganz gut ist.
Ja, der ist schon ganz gut. Und der schrieb mir letzte Woche so, wieso wir nicht über den Weltcup berichtet haben, jetzt wo Mathieu van der Poel mit seinem Private Jet eingeflogen ist extra. Und dann habe ich nur geschrieben, du Luca, du weißt so, kannst mir immer gerne eine Voicemail machen. Und dann kam die auch direkt ein paar Minuten später. Und ich, also auch an alle Straßenprofis, wenn euch was auf dem Herzen liegt, so schickt mir Voicemails. So, besser kann ich mir das nicht vorstellen. Einfach hier so ein kleinen Einblick hier mal in die Gefühlswelt von Luca Schwarzbauer, noch vor dem Shorttrack WM-Lauf gestern. Der ist leider nicht so gut gelaufen, kann ich schon mal sagen, aber am Wochenende ist also die längere Distanz und da ist er wieder am Start, kann er wieder Daumen drücken. Also hier einmal Luca Schwarzbauer.
Guten Abend, liebe Besenwagenhörer und Hörerinnen. Luca Schwarzbauer hier. Ausnahmsweise nicht von der Schwäbischen Alb, sondern vorsichtig ausgedrückt dem etwas kadenten Kranz Montana, ein Ort im Schweizer Kanton Wallis. Hier finden diese Woche die Weltmeisterschaften im Mountainbike statt. Downhill vergangenes Wochenende, Shorttrack am Dienstag, also an dem Tag, an dem ihr die Folge aufnehmt, in der meine Sprachnachricht vermutlich vorkommt. Und dann sonntags, muss ich mal kurz überlegen, müsste der 14. September sein, wenn ich mich nicht irre, aber ja, an dem Wochenende jedenfalls, die olympische Distanz. Und ja, jetzt habe ich mir hier eigentlich ein bisschen aufgedrängt, hier diese Sprachnachricht zu bauen, sofern ihr sie denn auch einbaut. Und zwar habe ich mich beschwert, weil bereits vor 2 Wochen der Mountainbike-Weltcup in Léché in Frankreich stattfand und ich die Hoffnung hatte, nachdem ich die vergangene Folge gehört habe, dass ihr über den Mountainbike-Weltcup berichtet, weil ja der große Star Mathieu van der Poel am Start stand, sich also da in seinen Privatjet geschwungen hat, ein paar Fossile in die Luft emittiert hat. Ja, schlussendlich auch noch richtig erfolgreich gefahren ist, dieses Mal auf dem Rad geblieben ist. Man hat wirklich gesehen, dass er von Runde zu Runde stärker wurde und vor allen Dingen eben in den Abfahrten. Schlussendlich wurde er 6. bei der langen Distanz am Sonntag. Ja, war auf jeden Fall eine beachtliche Leistung, muss man sagen. Berghoch war vielleicht ja nicht mal der allerstärkste, aber hat zu den stärksten gehört. Einige von euch werden das Rennen verfolgt haben. Viele Kameras waren auf ihn gerichtet während des ganzen Rennens. Bergab war er sicherlich noch nicht ganz mit vorne dabei, aber ich sage mal so, jeder, der mal irgendwie ein, zwei Jahre sehr wenig Mountainbike gefahren ist, kann ja eigentlich absolut unter keinen Umständen mit den schnellsten Mountainbikern bergab mithalten. Von dem her, same das komplett verziehen, dass er berghoch, ja, wie gesagt, zu den stärksten zählt, das ist ja eigentlich vollkommen klar. Und von dem her wird es spannend, wie er sich jetzt bei der WM anstellt. Dort ist er auch wieder am Start. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen hier in ganz Montana. Er bereitet sich, glaube ich, ziemlich akribisch auf das Rennen vor. Aber ja, so viel mal zu ihm. Ich glaube, er kann tatsächlich um die Medaillen fahren, auch wenn ich als Mountainbiker natürlich hoffe, dass ein Vollzeit-Mountainbiker quasi gewinnt oder das ganze Podium am besten von der Sorte gefüllt ist. Und noch kurz zu mir. Ich hoffe, es interessiert den einen oder anderen auch, was bei mir abgeht und nicht nur, was bei Mathieu van der Poel abgeht.
Danke, Luca Schwarzbau. Den Witz wollte ich auf jeden Fall machen, aber nee, weiter.
Und zwar war meine Saison bisher recht solide. Ich bin 10., 9. und 10. im Gesamtweltcup dieses Jahr. Also ja, dementsprechend konstant in den Top 10, Top 15. Muss aber sagen, dass mir nach wie vor so das große Highlight fehlt. Ich habe das Gefühl, und es ist auch so gemessen, dass die Leistungsdichte massiv zunimmt. Ist ja keine Frage. Es ist im Straßenradsport ja kein bisschen anders. Und zu siegen wird immer schwieriger. Nichtsdestotrotz mache auch ich hoffentlich Fortschritte. Genau aus diesem Grund habe ich tatsächlich in den letzten Wochen ja das erste Höhentrainingslager meiner Karriere gemacht. Klingt verrückt mit 28 als Profisportler, aber ja, da ich gerade in der Höhe immer besonders performt habe, erstaunlicherweise war unsere Herangehensweise immer so, dass wir eben auf andere Dinge den Fokus gelegt haben. Ob das jetzt groß fruchten wird oder nicht, weiß ich nicht, aber es war für mich an der Zeit, neue Dinge auszuprobieren, am Ball zu bleiben und hoffentlich nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Genau, und das werden wir jetzt dieses Wochenende, nächstes Wochenende beim Weltcup in der Lenzerheide und dann bei den weiteren und restlichen zwei Weltcups Übersee sehen, ob eben das alles funktioniert. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und wünsche euch eine gute Folge und den Zuhörenden viel Spaß.
Erstes Höhentrainingslager mit 28. Man hat noch Potenziale im Hause Schwarzbauer.
Das hätte ich jetzt allerdings nicht erwartet, dass es wirklich das Erste ist, um ehrlich zu sein. Vor allem auch bei BDR. Die Mountainbiker machen ja auch, das darf sein, mal Höhentrainingslager, glaube ich.
Krass. Das muss mal ein Livigno gewesen sein, oder?
Ja.
Da hat er doch sein Landschar gekauft.
Warte mal, da müssen wir nochmal nachfragen.
Es gibt eine Vollzeitfolge mit Luca Schwarzbauer auch. Da geht es um so ein Landschar Integrale, der in meiner Erinnerung nach im Livigno-Tal akquiriert wurde.
Das kann man natürlich jetzt auch als nicht. Also
vielleicht ist man da nur so auf einer Radtour durchgefahren, aber sonst macht man da Höhentrainingslager.
Ja, da müssen wir echt nochmal nachfragen.
Ich kenne mich jetzt im Mountainbike auch nicht so aus, aber es ist ja grundsätzlich schon eigentlich immer in den Bergen die Rennen. Da sind doch bestimmt auch mal ein paar Rennen so auf der Höhe, wo es ja schon Sinn macht, da.
Er hat ja gesagt, dass er sehr gut performt hat, immer in der Höhe. Ohne Höhentrainingslager. Deswegen haben sie es bis jetzt nicht gemacht. Luca Schwarzbauer einfach Gegenteilmensch. Je höher, desto besser.
Ohne an, der braucht keine Anpassung.
Lippo ja auch. Also Schwäbische Alb einfach guter, so wie Ecuador.
Naja, jetzt beim Shorttrack bei der WM hat es nicht ganz funktioniert, denke ich.
Ja, nee.
Da, ich habe den geguckt, da lief es nicht so rund.
Ich habe es verpasst, weil, wie Paul schon erzählt hat, hat es gestern den ganzen Tag geregnet und als es dann trocken war, bin ich dann mal Fahrradfahren gegangen. Das war leider während dieser Shorttrack lief. Erzähl, wie ist er? War er nur eine Weile dabei und ist dann geplatzt, oder?
Ja, der ist erste Reihe gestartet, weil es gab ja dann irgendwie so Qualifikationen vorher schon. Ich kenne mich im Mountainbike nicht so gut aus, ich gucke das ab und zu. Aber der stand dann auf jeden Fall erste Reihe und dann war das auch, glaube ich, schwieriger Kurs von dem, was die Kommentatoren jetzt auch so gesagt haben, weil es halt wenig Fläche zum oder wenig Meter zum Überholen gab. Und da war er von Anfang an nicht so richtig weit vorne und dann hat er aber auch eher verloren, als dass er da noch richtig reingehalten hat, so aus meiner Sicht. Aber kannst ja dann auch mal nach der WM eine Einschätzung einholen. Nächste Woche.
Denke ich auch, dass da nochmal was kommt, auf die Lancia-Nachfrage auch. Ich bin da jetzt auch wirklich nicht tief drin, aber ich glaube, bei den Frauen U23 haben wir eine Medaille.
Ja, Silber, glaube ich. Aber ich weiß jetzt leider auch gar nicht mehr, wie sie hieß.
Zum Glück.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
Ja, genau. Zum Glück sind wir auch kein Mountainbike-Podcast. Das müssten wir vielleicht mal wissen. Aber lass uns mal kurz ins Transfergedusel eintauchen, bevor wir gleich auch mal ausführlicher über dein letztes Rennen reden, vielleicht, Lynn. Und zwar der gute Olaf Koy geht weg von Wismar Lise Bike zu Decathlon und nimmt eine ganze Armada an Fahrern mit.
Ja, der nimmt die ja nicht nur mit, also beziehungsweise die sind jetzt nicht bei Wismar unter Vertrag, sondern eben zusammengekauft, aber ich denke mal, dass das eben sein neuer Zug wird da, weil Gies Robbe von Alpecin, Cees Bol, ich glaube bei Astana fährt er im Moment, oder?
Ja, der war der Anfahrer von Mark Cavendish.
Ja, und Dan Hole, beim Giro zuletzt bewiesen Ultramaschine von Lidl Trek. Mit den Jungs kannst du auf jeden Fall ein paar Siege einfahren für Decathlon, würde ich sagen, mit Olaf Koy da hinten dran.
Ja. Die haben auf jeden Fall gut eingekauft und dann, ich weiß nicht, wie da die Pläne sind, ob der dann der zweite Sprinter wird, aber mit Tobias Lund Andersen, der von Picnic dahin geht, der ist auf jeden Fall auch richtig schnell. Ich weiß nicht, ob die halt das Programm aufteilen oder ob der dann auch Anfahrer wird, aber da können die auf jeden Fall richtig reinhalten, denke ich.
Ja, das bedeutet ja super viel, weil so GC-technisch und Bergfahrertechnisch sind die ja schon relativ gut ausgerüstet, beziehungsweise halt super viele Leute mit Potenzial, aber Sam Bennett jetzt nicht so richtig gezogen. Und mit dem Aufgebot wirst du einfach Rennen gewinnen und Punkte machen.
Ja, ja genau, du wirst Rennen gewinnen. Ich frage mich, ob es reicht, um eine Tour-Etappe zu gewinnen. Hat Olaf Keusch, ist er so in die Tour gefahren, ne? Müssen wir jetzt mal, ich glaube nicht. Würde mich jetzt zumindest gerade wundern in dem Team. Aber ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall eine Verpflichtung, wo man weiß, okay, da wird in Zukunft, gewinnt er seine Etappen, okay, der hat 3 Giro-Etappen schon gewonnen. Aber jetzt, um dann zum Beispiel zu sagen, man nimmt ihn mit zur Tour und gewinnt der Massensprint, weiß ich nicht. Der ist schon gut, war ja auch zwischenzeitlich einer der Besten, ne? Oder vielleicht sogar der Beste. Aber ich finde jetzt so einen direkten Vergleich, so auf einem ganz neuen Niveau wie ein Melier, finde ich ihn jetzt zum Beispiel nicht.
Er ist halt auch noch sehr jung. Also, der ist jetzt ja auch noch nicht, wo du sagst, der ist halt 23.
Genau, der wird jetzt 24 im Oktober, ist noch keine Tour gefahren, also ist richtig. 10 Siege dieses Jahr, 2 davon Giro-Etappen.
Aber der Lund, Lin, ist der auf, also ich kenne ihn zwar vom Namen, ich glaube, der kommt auch von Corso, ne? Also Andi vertritt den, oder Andis Agentur. Was ist der für ein Sprinter-Typ so? Ist das ein reiner Sprinter oder eher auch so ein bisschen so Mats Petersen-Style?
Ja, also ich weiß, dass er auf jeden Fall in vielen Sprints dabei ist. Der hat Surf Coast Classic dieses Jahr gewonnen. Ja, Koy ist auf jeden Fall schneller. Also wenn da die Rangordnung festgelegt wird, dann steht der auf jeden Fall dahinter. Aber der kann grundsätzlich für sich auch schon selber gut Sprints fahren. Der hat schon auch ein paar gute Ergebnisse dieses Jahr gefahren.
Ja, kann schon Radfahren, ne?
Ah ja, also für Decathlon auf jeden Fall Riesensprung. Aber dieses Paket, das kann ich sagen, das war auch teuer.
Ja, aber die haben ja auch schon gesagt, ne, dass sie jetzt irgendwie bei den ganz Großen mitspielen wollen und jetzt irgendwie auch die alleinige Kontrolle über das Team übernehmen wollen in Zukunft. Und bin ich mal gespannt, wo sich das so hinentwickelt bei denen. Also am Budget wird es ja, glaube ich, auch nicht unbedingt zwingendermaßen liegen.
Wir haben ja noch Transfermarkt jetzt so. Es passiert natürlich einiges, aber ich finde so 2 sehr große Sachen sind noch so ein bisschen offen. Also A, wo landet Ayuso jetzt nun wirklich? Und wie läuft das Ganze ab? Ja gut, Derek Gee finde ich auch noch mega spannend. Andi ist natürlich nicht dabei, also der hat da immer die frischesten Infos. Aber ich würde behaupten, ich will das jetzt einfach mal so als Nebelkerze hier reinwerfen, dass auch über Lipowitz oder dass da noch eine ganz geringe Möglichkeit bestünde, dass den da auch noch jemand rauskauft.
Und Roglic, ist das safe? Da gab es ja auch so viele Gerüchte um ihn herum, ne, nach der Tour gerade. Natürlich Äußerungen, die dann wieder dafür gesprochen haben, dass er bleibt, aber gehen wir mal von aus, dass er bleibt, oder? Oder haben wir was anderes gehört?
Bis jetzt gibt es keine anderweitigen Infos. Also.
Und Lipowitz und G, die sind beide beim gleichen Management, oder?
Lipowitz und G sind beide beim gleichen Management.
Der hat viel zu tun gerade.
Glaube ich, dieses Jahr noch alle Hände voll zu tun, ja. Auch sehr spannend, diese Perspektive.
Ja, da bin ich wirklich gespannt.
Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Lynn, also ich habe ja hier schon ein Thema aufgeschrieben, bevor wir dich für diese Folge nochmal nachnominiert haben. Das wäre Simak-Tour gewesen, ist jetzt dein letztes Rennen gewesen, habe ich aufgeschrieben. Mega spannend auf jeden Fall. Fast alle Etappen von Lorena Wiebes gewonnen. Lorena Wiebes auch, da kann ich gar nicht drauf gehen auf dieses Pro Cycling Stats Profil. Das ist einfach lächerlich, weil hier kann ich, also es sind einfach, ich glaube, über 50% ihrer Renntage sind Platz 1.
Ja, die war so stark, das war wirklich, also SD-Works war wirklich nicht das stärkste Team und da haben einige geschwächelt, aber der konnte machen, was du willst. Die haben versucht, die zu attackieren auf der Windkante. Das eine Mal auf der Windkante alles eine langgezogene Reihe. Und ich fahre schon richtig am Klemmen. Auf einmal Lorena mit einer Geschwindigkeit fährt die an mir vorbei. Ich habe nicht mal überlegt, ob ich versuche, ans Hinterrad zu springen, weil das wäre nichts geworden. Also die war super stark. Jetzt auch nicht einfach im Sprint schnell, sondern die hatte das ganze Rennen unter Kontrolle.
Crazy. Ich habe mich verschätzt. 50 Renntage, 23 Siege. Nicht ganz 50%.
Naja, da kannst du noch dran arbeiten. Ne?
Da ist auf jeden Fall, da muss man nochmal... Müssen wir noch mal ein paar Höhentrainingslager absolvieren.
Muss man noch mal ran. Aber was ich bei ihr auch krass finde, ist, ich finde, man hat sie ja auch schon bei der Tour gesehen. Die hat irgendwie so einen Schritt gemacht, ne, auch als Rennfahrerin. Also halt im Sprint war sie immer schon gut, aber dass sie viel komplettere Rennfahrerin geworden ist oder viel stärker im Allgemeinen. Weil da fand ich, ist sie auch erst relativ spät abgehängt worden oder kam manchmal auch zurück, als man sich unbedingt gedacht hätte, dass sie zurückkam oder zurückkommt.
Das hatte sie aber letztes Jahr auch schon. Dass sie da auch relativ gut am Berg war. Und das ist halt jetzt quasi unmöglich, die zu schlagen. Weil also, die stellt sich ja nicht bei den bergigen Rennen an den Start, bei den ganz bergigen. Aber die wird halt nicht abgehängt. Wenn da noch 20 sind, dann ist sie halt auch noch dabei. Deswegen ist es halt für alle anderen Sprinterinnen, kann man jetzt auch nicht sagen, okay, am Berg fahren wir jetzt schnell, dann hängen wir die ab und dann können wir den Sprint gewinnen. Da ist halt quasi unmöglich, die abzuhängen mittlerweile. Die ist so stark auch am Berg, das ist echt krass.
Ja, und selbst im Zeitfahren wird es ja auch noch Neunte, ne?
Ja.
Was ja auch für sie schon ein ziemlich gutes Ergebnis ist, muss man sagen.
Ja, verrückt echt. Wo bist denn du hier rausgekommen?
Nicht so weit vorne.
78, Teutenberg.
Ja, wir hatten ein bisschen Schwund im Team leider. Die eine ist direkt am ersten Tag gestürzt. Die andere ist am zweiten Tag ausgestiegen oder nach dem zweiten Tag, weil die jetzt diese Woche noch die Ardèche fahren muss, weil wir mit Krankheit und so da ein bisschen Ausfälle im Team hatten. Und dann hat es leider am dritten Tag, glaube ich, dann zwei auf der Windkante gekostet, die dann die Etappe nicht beendet haben und dann waren wir leider nur noch zu dritt, was es dann auch nicht gerade einfacher macht bei solchen Rennen. Aber wir haben unser Bestes gegeben und war auf jeden Fall jetzt nochmal gute Belastung für mich jetzt im Hinblick auf die Bahn-WM und so und deswegen.
Wann geht die los, die Bahn-WM?
Am 22. Oktober, also dauert noch ein bisschen. Ich fahre jetzt noch Stuttgart am Wochenende und nächste Woche noch Grand Prix Wallonie und dann geht der Shift auf die Bahn.
Seid ihr gar nicht in der Höhe? Oder gehst
Die anderen schon. Also ein Teil des Bahnfährers, auch nicht alle. Die sind jetzt gerade im Höhentrainingslager in Livigno. Aber für mich, ich dann lieber noch ein paar Rennen, als dann in die Höhe zu gehen.
Ja.
Jetzt habe ich mal das Gefühl, das bringt mir mehr.
Und jetzt am Wochenende das Rennen Stuttgart ist ja auch UCI-Rennen, ne?
Genau. Das ist ja jetzt, glaube ich, dritte Austragung und wird auch immer größer und echter. Ich bin letztes Jahr das erste Mal gefahren. Das ist echt eine coole Veranstaltung, also für alle, die aus der Region kommen. Das lohnt sich, zum Zuschauen zu kommen, weil wir fahren dann auch noch in der Stadt auf so einem Rundkurs. Da kann man ruhig mal vorbeischauen.
Ja.
Ja, bevor wir zum Vuelta-Blog kommen, hattest du noch die Info, dass Lotte Kopecky tatsächlich endlich mal wieder ein Radrennen gewonnen hat.
Genau, die Ardèche ist gestern gestartet. Und da Kopecky auch bei einer schweren Ankunft wirklich stark gefahren und hat da dann seit längerem ja mal wieder ein Rennen gewonnen. Was schön zu sehen war, finde ich, weil die hatte ja schon jetzt längere Struggles. Und da ist aber dann gleich heute die zweite Etappe, wurde gecancelt wegen Protesten. Aber nicht aus den gleichen Protesten wie die Vuelta, sondern
es scheint ein Streik bei der Polizei zu sein, bei der lokalen Polizei in Frankreich dort. Und dann scheint es aber wahrscheinlich nicht genug Sicherheitskräfte für den Ablauf des Rennens gegeben zu haben. Man muss sagen, Lotte Kopecky dieses Jahr auch Flandern-Rundfahrt gewonnen. Also da soll nicht heißen, dass da nichts kam. Nur ist man von ihr halt auch echt viele Siege gewohnt. Und gerade so bei der Tour de France dieses Jahr war sie dann doch ungewöhnlich, ja, nicht unter ungewöhnlich oft nicht unter den Top Ten.
Ja, beim Giro ja schon gestruggelt und dann frühzeitig ausgestiegen. Also
aber
ja, auch viel mit Rückenproblemen dann irgendwie Probleme gehabt.
Bevor wir da abschließen, du hast einen schönen Random Fact geliefert zu Ardèche, den du warst es ja, selber noch nie gefahren, aber wie haust man da? Also wie ist so die Unterbringung bei der Ardèche? Es erinnert so ein bisschen an so Juniorenrundfahrten und Juniorenrundfahrten, da kenne ich das auch noch.
Ja, also ich bin jetzt nicht 100% sicher, ob das dieses Jahr auch noch der Fall war, aber unser Team hat auf jeden Fall einen Koch mitgenommen, weil man da in so Bungalows auf so einem Art Campingplatz untergebracht ist und dann auch für Essen und sowas selber verantwortlich ist. Wohl, das hatten wir früher, aber hatten wir das bei der Healthy Aging Tour, hatten wir das immer. Da gab es aber dann Essen in so einer großen Turnhalle. Gab es dann den Caterer und dann haben sie da so die Tische aufgestellt. Hat auch irgendwie einen Vibe, wenn man da so in seinem Häuschen zusammen wohnt. Aber ja, die Ardèche auf jeden Fall dieses Jahr nochmal einen großen Schritt gemacht, finde ich, von der Wahrnehmung, weil halt viel bessere Leute am Start sind als die letzten Jahre so. Und eigentlich wollte auch Pauline Ferrand-Prévot fahren. Die hat ihren Start jetzt aber abgesagt und da ja dann auch jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt doch die WM fährt. Da denke ich, die hat sich dann entschieden, statt Ardèche dann doch nochmal ins Höhentrainingslager zu gehen jetzt für die WM.
Okay, kleiner Vuelta-Block hier zum Abschluss des Allgemeinteils. Etappe vor nicht allzu langer Zeit zu Ende gegangen. Etappe 17, glaube ich, sind wir mittlerweile. Let me check. Bergankunft, Giulio Pellizzari gewinnt und macht das GC-Fahrer-Bingo bei Bora noch ein bisschen komplizierter. Wir haben schon ein bisschen gelacht. Es wird sich jetzt im Gesamtklassement erstmal um die Holzmedaille gestritten hier bei Bora. Platz 4 und 5 im Moment im GC. Jai Hindley auf 4 hat 36 Sekunden Rückstand auf Tom Pidcock. Und ich hätte gedacht, dass es mittlerweile schon andersrum ist. Also ich hätte gedacht, zu diesem Zeitpunkt der Spanien-Rundfahrt ist Jai Hindley schon vor Tom Pidcock. Erstaunt mich auf jeden Fall. Aber herzlichen Glückwunsch, Giulio Pellizzari, war auf jeden Fall ein richtig geiles Rennen da hoch heute am Schluss. Besser hat das Bora schon lange nicht mehr gemacht.
Nee, ich finde auch, dass die, also erstmal, wie du schon sagst, ein super Rennen gefahren sind, aber auch taktisch. Also war ja ein krasser Gegenwind drauf, war Seitenwind. Und das hatte so das Rennen der Favoriten so ein bisschen, ja, tot gemacht fast. Und Pellizzari hat ja erst gearbeitet, wurde dann abgehängt, nachdem wer hatte da attackiert? Pitcock oder Richie Teller?
Nee, Jai Hindley hat tatsächlich attackiert.
Stimmt, Jai Hindley hat attackiert.
Jai Hindley hat echt richtig harte Attacke, schon so 7 vor Ziel gefahren oder so.
Genau, und dann kam er wieder zurück, Pellizzari ist nochmal kurz von vorne gefahren und ist dann weggefahren. Und das war ja taktisch mega, ne? Die haben halt die Chance irgendwie gesehen und auch gesehen, dass halt der Rest sich einfach nur anguckt. Ja, ich fand es auch ganz geil und es ist halt wirklich interessant, dass dadurch Pellizzari jetzt einfach wirklich nochmal sehr nah an Jai Hindley reingekommen ist, der Gesamtwertung jetzt nur noch 46 Sekunden hinter ihm ist und 47 Sekunden und ja, das ist nicht so viel.
Das war sein erster Profisieg übrigens.
Ja, stimmt, das davor war alles U23, ja, genau. Und auch das zu Pitcock, ne? Hätte ich jetzt auch, also ich glaube, Jai Hindley hätte selber auch gedacht, dass er jetzt schon vor Tom Pitcock ist, was ich es jetzt so lesen konnte. Und Pitcock macht echt einen guten Eindruck. Man muss ja auch sagen, sowas wie heute liegt ihm natürlich auch, ne? Halt so die ganze Zeit Attacken, eher Spitzen setzen und halt so ein starker Gegenwind, dass du auch so viel von vorne nicht gar nicht machen kannst.
Der sah auch super souverän aus, als Hindley wirklich da mehrere Minuten schon richtig mit Zug gefahren ist.
Und von daher fand ich stark, ist Joe Almeida halt so standardmäßig, ne, fällt halt immer erstmal ab, wenn es losgeht und kommt dann wieder zurück. Ey, der muss, das haben wir schon so oft gesagt, der muss so stark im Kopf sein. Auch das Interview nachhinein, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nee, heute nicht.
Er wurde ja auch gefragt, so was am Anfang los war. Und dann meinte, ja, sind halt ein bisschen schnell reingefahren. Ich habe halt Ruhe bewahrt, bin wieder hingefahren. So, also, ja. Business as usual. Und das ja öfters, absolut, ne? Also.
Ja, ey, du hast das auch schon gesehen. Übrigens auch irgendwie selbe Situation. Gab ja die Etappe, die auch neutralisiert wird, wo niemand gewinnt, die eigentlich wahrscheinlich Pitcock gewonnen hätte, weil er mit Vingegaard alleine weg war und es dann zum Sprint gekommen wäre. Wo Pitcock richtig über so einen letzten steilen Anstieg drüber attackiert und so. Ich habe in super vielen internationalen Medien gehört, so Pitcock hat sogar Vingegaard gedroppt. Da würde ich auch Widerspruch einlegen, genauso wie bei Joao Almeida. Der wird nämlich auch nicht gedroppt an so einem Anstieg. Der fährt einfach seinen Stiefel, hat irgendwie 10 Meter Rückstand und ault da wieder hin. Und ich finde, bei Vingegaard hat man da auch genau gesehen, der hat Pitcock diese harten Sprints fahren lassen und ist da immer wieder hingerollt. Und du hast genau gesehen, als die Kuppe war und Pitcock in die Abfahrt ging, hat Vingegaard einmal hinten richtig draufgedrückt und war sofort wieder dran. Das war auch schon sehr kontrolliert auf jeden Fall. Und bei Almeida ist das halt wirklich krass.
Was ich da halt so krass finde und interessant ist, wenn man jetzt sich so die Tour in Erinnerung ruft und da das Duell Vingegaard gegen Pogacar, was auch kein so richtiges Duell war, wo Pogge das alles schon ziemlich gut im Griff hatte, aber das Vingegaard, klar, der hat jetzt irgendwie wie viel Vorsprung? 50 Sekunden auf Almeida und dann 2,28 auf Pitcock, aber ich finde, der sieht, also der hat heute natürlich das gemacht, was er machen musste, ne? Der musste nicht attackieren nur und so. Der ist souverän genug, aber der ist jetzt auch nicht so überlegen, wie ich es gedacht hätte, dass er ist, nachdem was man bei der Tour gesehen hat. Ist schon interessant, dass die anderen jetzt natürlich auch nicht zu 100% auf Augenhöhe sind, aber man ist sich da schon sehr nah. Vielleicht ändert sich da auch nochmal was die nächsten Tage, weil ich fand es auch interessant, im Nachhinein hat also nach dem Rennen hat Jorgensen auch gesagt, dass sie heute eigentlich schon auf Etappensieg fahren wollten, weil sie auch nicht wissen, wie lange die Welt da quasi noch geht, aufgrund der Proteste oder ja, dass Etappen gekürzt werden oder ausfallen. Und da wollte man versuchen, jetzt heute die Etappe zu gewinnen. Und ja, offensichtlich konnte Vingegaard das auch nicht, weil er halt nicht so viel stärker war. Bin ich auch nochmal gespannt, wie so die nächsten Tage dann aussehen werden.
Ja, ich habe jetzt irgendwo ein Interview gesehen, dass er wohl letzte Woche ein bisschen krank war. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass er eher so ein bisschen konservativ dann gefahren ist und auch heute dann eher weniger gemacht hat, um da halt einfach die Kräfte zusammenzuhalten. Weil ich denke, ich meine, ich hätte das auch heute schon ein bisschen mehr erwartet, nochmal einen richtigen Angriff von Joao Almeida, weil ich meine, der will gewinnen, irgendwann muss er mal anfangen, weil sonst gehen ihm ein bisschen die Etappen aus. Aber vielleicht sagt er, okay, ich warte, um da halt auch wirklich dann meine Körner zu sparen, um da gegenzuhalten, wenn der nochmal richtig angreift.
Ja, im Prinzip hat er eigentlich nur noch eine Etappe so richtig, ne, wo man immer so richtig einen Unterschied machen kann. Also morgen Zeitfahren wird, glaube ich, schwer, Vingegaard da wirklich was abzunehmen. Also das sehe ich gerade eigentlich nicht. Ich bin da eher so gespannt auf Duell Hindley-Pitcock, wie das so ausgeht. Und auch Pellizzari.
Hey, Zeitfahren, ne?
Ja. Wo ich gar nicht einschätzen kann, wie der performt morgen.
Ja.
Ja.
Weil Pitcock eigentlich auch guter Zeitfahrer tatsächlich. Hindley könnten auch wieder ziemlich gleich stark sein.
Ja, ist halt so schwer, so vorherzusehen, ne? Also ich finde das gar nicht so eindeutig. Aber wenn man jetzt, wenn du auch wieder nach hinten dann weiter schaust, ich meine, Felix Gall wird jetzt nicht, ja, also ich glaube, da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Richitello jetzt auch nicht, Sepp Kuss auch nicht, Thorsten Tränen, da weiß ich nicht, oder Thorstein drin, wie gut der da ist, aber die haben auch schon richtig viel Rückstand. Von daher, ich glaube, jetzt geht es halt einfach echt nur noch so um Platz, also in meinen Augen eh noch um Platz 3 so. Ich finde, 1 und 2, wenn nichts passiert, müsste eigentlich sicher sein. Aber Platz 3 kann schon nochmal spannend werden. Und da bin ich auch gespannt, wie Bora es spielt. Ob die da nochmal irgendwo was riskieren, um halt einen der beiden aufs Podium zu bekommen. Weil so ganz unausgeschlossen finde ich das nicht. Auch wenn natürlich, ja, keine Ahnung, das sind dann von Pitcock zu Polizei sind das schon fast 1,5 Minuten. Das ist schon echt viel.
Mhm.
Aber auch heute waren das mal schnell 16 plus dann Zeitbonus und so. Und wenn man dann irgendwie noch vielleicht mehr was macht.
20 Sekunden, ja.
Ja.
Und die letzte Bergankunft am Samstag, die ist auf jeden Fall auch nochmal richtig heftig. Ja. Also das ist, glaube ich, der zweitschwerste Berg der Rundfahrt nach Angliru. Und wer übrigens auch, kurzer Zwischeneinwurf, heute einen Attest hat, weil er auch ein bisschen krank ist und beim Arzt war, statt uns eine Voicemail aufzunehmen, ist unser Ben. Also nochmal gute Besserung, fang dich und komm da gut an bei der Vuelta.
Ja, morgen Ruhetag.
Stimmt, ja, morgen Ruhetag.
Ja, das war doch mal eine spannende Etappe heute, wobei ich zugeben muss, ich habe ganz schön bangen müssen um Joao, aber 2 Sekunden, ich glaube, damit kann er leben. Sah jetzt heute nicht ganz so gut aus, aber Vingegaard auch nicht. Das beruhigt mich wiederum ein bisschen, aber die beiden haben natürlich jetzt auch 2,5 Wochen hinter sich auf höchstem Niveau und so ein Tag wie heute am Ende regnerig, windig, undankbar dafür. Gefreut habe ich mich allerdings für Richitello, dass der da vorne so ja sich in der letzten Woche etabliert hat bei den stärksten Bergfahrern. Freut mich natürlich. Bin gespannt, wie er dann in Zukunft sich bei den großen Rundfahrten noch weiterentwickeln kann. Und der Sieger Pellizzari bestätigt damit ja auch eigentlich nur seinen Anspruch auf eine mögliche Leaderrolle nächstes Jahr bei einer Grand Tour. Auch super stark, noch in der letzten Woche, 2. Grand Tour schon in diesem Jahr. Da wird es einige Gespräche geben im Winter, denke ich mal, bei Red Bull Bora Hansgrohe. Ansonsten viel Spaß noch und wir hören uns.
Ich habe ja einen neuen Lieblingsfahrer. Gestern in der Spitzengruppe, habt ihr ihn gesehen? Brother Fonso. Ich habe auf Englisch geguckt und der Typ heißt einfach Clément Bras Afonso. Das ist ein Doppelnachname, aber die englischen Kommentatoren haben einfach die ganze Zeit nur Brother Fonso gesagt.
Brother Fonso.
Das ist jetzt mein Lieblingsfahrer. Er war übrigens brutal stark, der Typ. Also der war zu zweit mit Landa und Bernal weg und hätte auch wahrscheinlich um Etappensieg gekämpft, wenn er nicht einen Platten bekommen hätte, kurz vor Schluss. Glaube ich, interessante Karriere, weil noch nicht so lange dabei. Nur irgendwie 1-2 KT-Jahre und erstes Profijahr jetzt.
Habe ich vorher noch nicht gehört.
So. Ich auch nicht, habe ich auch noch nie gehört.
Aber wo wir gerade schon bei der
Etappe... Wird noch Fünfter da, ja. Also.
Wo wir gerade bei der gestrigen Etappe sind. Bernal. Endlich.
Ein paar mehr KT-Jahre hat er doch. Ja, stimmt, Bernal.
Bernal, endlich mal wieder ein großer Sieg. Und,
aber der wäre auch gerne ums GC gefahren.
Ja, und ich finde das da so witzig, dass ist, glaube ich, ein Post, den die bei Ineos auch lange nicht mehr gemacht haben. Irgendwann... Nach irgendeiner Etappe haben sie nur irgendwie so quasi geschrieben, Bernal hat seinen 12. Platz verteidigt in der Gesamtwertung. Da dachte ich, okay, gut. Aber so, also quasi so Achievement, weißt du, mäßig. Und dachte ich so, okay, gut, also da sind wir jetzt also schon. Das,
ja, ja.
Ja. Ja, aber bei dem muss man sagen, der hat sich halt irgendwie gut gefangen dann, weil der ist welche Etappe war das hier? 14. Etappe. Hat er dann die ganze Zeit verloren im GC und ist dann gleich auf der 15. und 16. ins Break und 6. und 1. geworden. Also war auch nur ein schlechter Tag eigentlich.
Ja, na gut, heute hat er wieder verloren, aber ja, klar. Aber Sieg ist Sieg, ne? Aber ich fand es halt einfach nur quasi so witzig, wie das quasi so. Also früher war das halt keine Nachricht wert gewesen bei denen. Ne? Aber ja, Zeiten ändern sich, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal wieder bessere in Zukunft. Wo wir da auch gerade sind, ne? Geraint Thomas hat jetzt sein letztes Rennen gehabt bei der Tour of Britain.
Ja.
Und ja, mal gucken, in welcher Funktion wir nächstes Jahr da im Team auch sehen.
Und in welcher fahrerischen Zusammensetzung und so weiter. Also Ineos im Moment komplette Blackbox. Ich weiß auch nicht, was für ein Fahrrad die nächstes Jahr fahren zum Beispiel. Finde ich auch super interessant.
Ich glaube, alles, was ich so gehört habe, das ist alles aus englischsprachigen Podcasts, ist, dass die weiter Pinarello fahren, dass es ein Übergangsjahr sein wird. Ohne Kohle wahrscheinlich, sondern einfach nur, dass sie das Equipment haben.
Jo. Wir werden sehen. Okay, wir fahren kurz an die Haltestelle und öffnen die Türen in Bayern.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Wir verbringen ja täglich Stunden online, am Smartphone, im Laptop, auf Social Media. Aber die meisten vergessen, was du tippst, klickst oder ansiehst, wird oft lückenlos aufgezeichnet.
Ob Meta, Google oder Drittanbieter, sie erstellen digitale Profile von dir. Und je mehr du surfst, desto mehr wissen sie, auch über Dinge, die du gar nicht teilen willst. NordVPN schützt sich genau davor. Deine Verbindung wird verschlüsselt und dein Standort bleibt verborgen. Du surfst anonym, sicher und entscheidest selbst, was du preisgibst.
Ja, gerade bei Social Media oder bei der Nutzung öffentlicher WLANs merkt man, wie schnell man angreifbar wird. Und mit NordVPN ziehst du deine klare Grenze und schützt deine Privatsphäre.
Für uns Sportler ist Kontrolle wichtig über Training, Regeneration oder auch Ernährung. Warum also nicht auch über unsere digitalen Spuren?
NordVPN ist einfach zu bedienen, läuft auf allen Geräten und gibt dir die Kontrolle zurück. Über deine Daten, über deine Entscheidungen und über deine digitale Identität. Andi würde jetzt sagen, die Kontrolle über deine Daten hast du mit NordVPN wie über dein Rad mit dem Lenker in der richtigen Breite. Tja, und ich sage, über nordvpn.com/besenwagen bekommst du einen richtig guten Rabatt mit uns plus 4 Monate gratis dazu. Das ist auf jeden Fall günstiger als die meisten Lenker.
Ja, wie der Andi immer diesen Bezug zum Radsport herstellt, ist einfach beeindruckend. Aber ich fand den NordVPN-Bezug als digitalen Helm besser.
Egal ob Lenker oder Helm mit NordVPN, hast du im Internet alles sicher unter Kontrolle. Also check's aus, nordvpn.com/besenwagen. Sodele, Tür geht auf, Haltestelle Eichstätt zum zweiten Mal, fast exakt 3-jähriges Besenwagen-Jubiläum heute, 22.09.2022. Ricarda Bauernfeind, letztes Mal im Besenwagen gewesen. Zwischendrin einiges passiert, aber das Erste, was wir hören wollen, ist erstmal, was war es heute für eine Chaos-Orga hier mit Training? Also, Ricarda hat uns, ich glaube, zweimal Uhrzeit hin und wieder zurück verlegt wegen Wetterschwierigkeiten im Training.
Ja, ich glaube, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Jetzt auch nach der ganzen Organisationssache. Ja, ich glaube, jeder weiß, dass ich nicht gerne im Regen fahre, daher musste ich da heute ein bisschen immer was umplanen. Aber jetzt bin ich hier.
Versuchst du es wirklich hartnäckig zu vermeiden? Also fährst du noch lieber abends als dann gar nicht?
Ja, also es kann halt dann auch sein, dass ich am Abend dann um 20 Uhr noch auf der Rolle sitze oder so. Aber ich will halt wirklich nicht im Regen fahren.
Krass.
Kann ich voll nachvollziehen. Also das läuft bei uns auch so.
Also ich meine, vor allem wenn man ja Regenradar checkt und irgendwie man sieht schon jetzt in einer Stunde Vollgas Regen, dann fahre ich ja nicht los. Also dann warte ich halt auch bis Nachmittag.
Ey, das ist so geil. Also ich bin gestern 3,5 Stunden wirklich im strömenden Regen gefahren.
Ich glaube, das bin ich noch nie.
Aber nachmittags war es doch schön hier.
Ja, aber ich kann das nicht. Also ich nachmittags Osteotermin in Köln, also von daher wäre es eh nicht gegangen, aber auch so, ich kann das nicht. Also ich kann nicht den ganzen Morgen dann, ich hab mein Frühstück dann schon drin, vielleicht bin ich einfach dazu starrsinnig, aber ich kann das nicht. Also ich kann so nach 10 Uhr losfahren, ist eh schon schwer. Und dann, nee, Nee.
Ja, bei mir ist es immer wetterabhängig. Also ja, so strukturiere ich meinen Tag.
Okay. Kann ich auch, bin ich auch Team Ricarda. Wir waren gestern auch um 18 Uhr sind wir losgefahren.
Aber würdest du es auch bei einem langen Tag machen, wenn du so 4 Stunden fahren musst oder sowas? Würdest du dann auch bis abends 16 Uhr warten, weil es dann erst trocken wird?
Naja, ich fahre halt dann vielleicht ein Stück schon davor auf der Rolle. Also wenn ich dann 4-5 Stunden habe, dann fahre ich halt 2 Stunden schon auf der Rolle, während es regnet, und dann gehe ich raus.
Ich würde zum Beispiel 2 Stunden lieber im Regen fahren als auf der Rolle.
Rolle immer an erster Stelle.
Oh Mann, okay. Geil. Gut.
Ja, wir haben gerade auch schon im Off geklärt, ihr zwei kennt euch auch, Lynn und Ricarda.
Ja.
Ja, wir waren ja als Juniorinnen zusammen in der Nationalmannschaft, haben viel Zeit zusammen auf Bahnlehrgängen und so verbracht, Trainingslager.
Die guten alten Bahnzeiten.
Seid ihr ein Jahrgang?
Nee, Lynn ist ein Jahr.
Ein Jahr Unterschied.
Ja, und du kommst gerade, gehen wir jetzt mal ins Aktuelle, bevor wir in das reingehen, was in der Zwischenzeit passiert ist, seit deinem letzten Besuch hier. Du kommst gerade aus den USA zurück.
Ja, genau. Wir hatten quasi einen Kurztrip in die USA. Wir sind Donnerstag losgeflogen und ich bin dann Montagmorgen wieder angekommen hier in München. Und dann, ja, Samstag sind wir mal kurz ein Rennen gefahren und war sehr erfolgreich. Aga, also Agnieszka, hat gewonnen. Und ja, war ein guter Trip.
Okay, das ist ja wirklich effizient. Leck um hier.
Ja.
Absolut, ey. Da kriegt man ja fast keinen Jetlag auch.
Ja, also ehrlicherweise, die Hinreise war echt gut. Wir hatten auch Samstag um 8.30 Uhr Start und wegen des Jetlags waren wir dann eigentlich alle schon um 5 Uhr wach, also optimal für uns. Nur zurück irgendwie, da hatte ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, also weil ich nicht richtig schlafen konnte und dann, ja, zieht sich das so durch die Woche, aber wird schon wieder.
Nice. Ja, also läuft nicht so schlecht. Du bist da auch jetzt hier mit dem Hauptfeld reingekommen in Maryland. Cycling Classic war das, wo Agnieszka gewinnt, deine Teamkollegin. Bein dreht sich wieder ganz gut. Ich wollte dich in der Zwischenzeit schon ganz oft eigentlich einladen, weil hat sich ja zwischenzeitlich mal nicht so gut gedreht und ich wollte immer eigentlich wissen, was los ist von dir. Aber jetzt haben wir es jetzt gemacht und jetzt haben wir noch ein paar mehr News, die wir besprechen können. Also warten hat sich gelohnt. Du hattest relativ hart Knieprobleme, oder?
Genau, das Ganze hat Ende Mai 2024 angefangen, dass ich im linken Knie einfach Probleme hatte. Und das Ganze kam während dem Training. Also ich hatte 5 Stunden und dann so nach 2,5 Stunden habe ich irgendwie so ein leichtes Stechen im Knie gemerkt. Und dann ja, bin ich vorsichtshalber mal umgedreht. Und ja, dann habe ich es bis 10 Kilometer vor mein Haus geschafft und dann bin ich nur noch einbeinig nach Hause gefahren. Also es ist immer schlimmer geworden und ja, ab dem Zeitpunkt konnte ich dann auch am nächsten Tag nicht mal mehr spazieren gehen. Also keine Ahnung, was da dann plötzlich, also es kam von 0 auf 100 und niemand wusste so wirklich, was es ist. Dann bin ich zu Hansi Friedl, der hat dann schon gesagt, ja, es ist die Plika, also es ist so eine Gelenkschleimfalte und die zwickt dann immer. Und dann hat er versucht, das wieder irgendwie zurückzudrücken. Es war sehr, sehr schmerzhaft, aber ja, hat dann leider nicht wirklich ja, was gebracht. Und dann bin ich am Olympiastützpunkt mit den Ärzten in Kontakt gewesen und die haben dann gesagt, ja, wenn es nicht besser wird, dann muss man es operieren. Und dann habe ich mich im August, also am 9. August hatte ich dann die erste OP und dann am 9. Oktober die zweite OP, am anderen Knie aber.
Also erstmal muss man vielleicht dazu sagen, Hansi Friedl, kennen viele Sportler, aber nicht jeder. Absolute Physio-Legende in Deutschland. Also ich glaube, jeder Sportler, der irgendwann mal nicht mehr weiter weiß, der wendet sich an Hansi Friedl. Hatte ich letztens noch mit Olli Elsenbach das Gespräch, der hat auch schon öfters mal mit ihm zu tun und auch ich hatte schon in meiner ersten Physio-Karriere, wo ich dann auch schon für mal Bob-Nationalmannschaft und Ringer-Nationalmannschaft gearbeitet habe, regelmäßig da Leute von Hansi Friedl weiter behandelt und so weiter.
Ja, nee, er macht
und der ist nicht so weit, nicht so weit weg von dir,
nee,
ne?
Genau, es waren 2 Stunden oder so, aber ich konnte nicht mal Auto fahren, ja, weil ich die Kupplung nicht treten konnte. Deshalb ja, musste da Papa krass immer Taxi spielen.
Ja, aber wieder komplett genesen? Was sagt die Form? Was sagt die eigene Einschätzung? Brauchst du noch? Oder?
Ja, das Ganze hat sich ehrlicherweise echt lang gezogen. Also ich konnte dann im Januar erstmal wieder schmerzfrei Treppe runtergehen. Und dann, ja, im Training lief es dann eigentlich ab April ganz gut. Aber ja, das Niveau im Radsport ist irgendwie auch so gestiegen, dass ich da nicht mal mehr mit meinen alten Werten, also ich konnte da im April, Mai schon wieder die alten Werte treten, die ich 2023 gefahren bin. Aber ja, da konnte ich im Feld nicht mithalten. Und das war das eine. Und mir hat auch einfach die Rennhärte gefehlt. Also ja, die Intervalle im Training sind das eine, aber die Rennhärte ist das andere.
Okay, krass. Echt so einen Riesensprung hat das gemacht, ja?
Ja, also wie gesagt, im Mai Iculia, kann ich mich dran erinnern, da waren ja dann so die ersten längeren Anstiege und ich bin das gleiche gefahren wie zuvor auch, aber ich bin da, keine Ahnung, relativ früh dann auch abgefallen. Also ich konnte da nicht mal annähernd mitfahren.
Okay, und hat sich seitdem bei dir irgendwie noch was dann getan in den Werten oder ist es jetzt einfach für dich auch gerade schwer, so in der Saison dann nochmal was oben raufzulegen?
Nee, also es ist dann ehrlicherweise auch von Rennen zu Rennen besser geworden und dann ging es ja auch zur Tourvorbereitung nach Andorra nochmal und da konnte ich auch einfach nochmal einen guten Sprung machen und ja, also es geht weiterhin bergauf. Ich merke, ich bin noch nicht ganz so oder ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte und wo es geplant ist, dass ich bin. Und ja, es ist aber gut zu sehen, dass ich einfach von Woche zu Woche immer noch weiter Fortschritte mache. Und auch, obwohl es jetzt gegen Ende der Saison hingeht, kann ich weiterhin noch mich verbessern.
Ja, hast du so in der Zwischenzeit irgendwie auch so ein bisschen Schiss gehabt, ob es das vielleicht irgendwie sein könnte? Also, dass es irgendwie so schwerwiegend ist, dass du gar nicht mehr so richtig fahren kannst, also schmerzfrei?
Ja, vor allem dadurch, dass es sich so lang gezogen hat. Also das zweite Knie, was operiert wurde, das war nach 3 Wochen okay. Also da konnte ich nach 3 Wochen normal Fahrrad fahren. Und beim ersten Knie, das hat sich Monate gezogen. Und da war ich dann schon so, okay, wie kann es sein, dass das eine Knie einfach schon so gut ist und das andere einfach nach Monaten immer noch Probleme macht. Und auch so während der Saison, als ich dann wieder zurück bei den Rennen war, dachte ich mir schon oft, boah, das werde ich nie mehr irgendwie, also ich werde nie mehr so die Alte sein und nie mehr am Berg irgendwie ansatzweise mitfahren können. Aber ja, geduldig sein ist da, glaube ich, das Wichtigste.
Wie war so in der Zeit der Support vom Team? Also hast du so die auch die Zeit und Ruhe bekommen oder?
Ja, also man hat dann natürlich geschaut, dass man mir auch Rennen gibt, vielleicht die mich nicht gleich komplett überfordern, aber es ist natürlich schwierig im Rennkalender, dass man da dann passende Rennen findet und ja, so bin ich halt dann trotzdem irgendwie World Tour Rennen noch gefahren, was dann schon für den Kopf manchmal schwierig war, aber wenigstens hatte ich dann die Belastung.
Also, was ist in der Zwischenzeit passiert? 3 Jahre ist die letzte Folge her und du hast genau ein Rennen gewonnen seitdem. Ist das richtig?
Ja.
Und das war eine Tour de France-Etappe. Also, wer sich's wünschen könnte, der wird es wahrscheinlich ungefähr so machen. Vielleicht noch irgendwie Roubaix oder Weltmeisterschaft, wenn man sich ein Rennen aussuchen könnte. Aber das stelle ich mir schon ganz gut vor. Und ich würde gerne mal jetzt auch mit genug Zeit danach, das war 2023, die Geschichte mal aus deiner Perspektive hören, von diesem Tag. Was ist dir noch in Erinnerung?
Ja, eigentlich war der Tag, also er hat schlecht angefangen, weil ich mich richtig kaputt gefühlt habe. Und dann habe ich sogar meiner Mama geschrieben, weil meine Eltern, die sind mit dem Camper von Etappe zu Etappe gereist. Und dann habe ich denen geschrieben, dass ich heute wirklich einen richtig schlechten Tag habe und mich einfach total kaputt fühle. Ist natürlich auch Teil von einem Etappenrennen und irgendwie ging es natürlich jedem so, aber ich dachte, mir ging es irgendwie besonders schlecht. Naja, und dann sind wir das Rennen eben gefahren und wir hatten am Abend zuvor eine ziemlich harte Ansage vom Teamchef, weil wir da eben die Gruppe verpasst hatten und wir wollten es einfach diesmal nicht mehr so machen und deshalb war jeder wirklich zu 100% aufmerksam und ja, dann haben wir einfach das gemacht, was uns immer gesagt wurde und dann mit 40 Kilometer vom Ziel hat Maggie Buxted im Auto gesagt, dass ich jetzt am nächsten Anstieg angreifen soll Und ich habe aber kurz davor zu Kasia schon gesagt, dass ich einfach tot bin und dass sie bei den Anstiegen da wirklich aufmerksam fahren muss, weil ich nicht mehr bei den Attacken mitgehen kann. Und ja, irgendwie habe ich es dann trotzdem probiert, weil ich mache einfach das, was mir gesagt wird. Und glücklicherweise haben die mich fahren lassen. Und ja, dann ist irgendwie ein ziemlich langes Solo entstanden. Und ja, ich habe aber irgendwie nie einen Gedanken daran verschwendet, dass ich da jetzt eine Etappe gewinne. Also ich habe wirklich, ich habe auch noch auf der Zielgeraden, dachte ich, mir geht's jetzt so wie der, wie zwei Tage zuvor, wo die eine Fahrerin kurz vorm Ziel eingeholt wurde. Und ja, damit, deshalb habe ich eigentlich damit gerechnet, dass Lotte Kopecky auch noch an mir vorbeisprintet. Also ich habe irgendwie immer so das gelbe Trikot im Augenwinkel gesehen oder mir vorgestellt, aber es kam halt nicht. Und ja, dann bin ich als Erste über die Ziellinie gefahren.
Waren die Beine dann doch besser als erwartet?
Ja, irgendwie hatte ich nochmal so eine zweite Luft.
22 Sekunden Vorsprung hattest du noch vor Marlen Reusser. Also eigentlich konntest du das schon so ein paar Meter lang auch genießen.
Ja, aber ich hatte irgendwie auch so keine Info mehr. Also ja, im Auto, die sind schon, haben schon gefeiert und irgendwie, ich habe dann gar nichts mehr gehört und dann, ja, bin ich halt einfach gefahren, weil ich wollte einfach nicht mir im Nachhinein vorwerfen, dass ich nicht bis zum Zielstrich gekämpft habe.
Ja, war komplett richtig, muss man sagen, im Nachhinein.
Ja, ich meine, man hätte sowas so schon noch ein bisschen feiern können, aber es war ganz okay so.
Ich hoffe, du hast im Nachhinein gefeiert. Ja, definitiv.
Aber hat das so ein bisschen was verändert auch für dich? Oder?
Naja, eigentlich eher im...
War halt ein Sieg.
Nee, es war schon, also ich meine gerade hier für Eichstätt, das war irgendwie ein Highlight. Also jeder wusste zwar, dass ich Rennrad fahre, aber niemand konnte irgendwie sich so vorstellen, was ich eigentlich mache. Und mit dem Etappensieg ist es dann einigen klar geworden und so viele haben seitdem immer die Tour angeschaut und sprechen mich auch heute noch an und auch dieses Jahr wieder, ja, cool, dass du jetzt wieder dabei warst und letztes Jahr haben wir dich schon vermisst und also einfach generell für Eichstätt ist der Radsport jetzt wirklich wichtiger geworden und für mich persönlich war es natürlich auch, ja, ich sag mal, für meinen weiteren Weg wirklich ein guter Schritt.
Ist schon krass, ne, dass halt dann wirklich so die Tour halt, also damit bist du quasi erst valide, so validiert.
Ja, ja, weil jeder, also jeder kennt halt die Tour.
Ja, ja, klar.
Und die anderen dann kennt man nicht so, also ja.
Ja, apropos Eichstätt, ich leite das mal weiter. Ich habe letztens ganz lustiges Bild
von Anna
Knauer geschickt bekommen, genau. War das Eichstätt, ja, oder war das
woanders? Das war unser Volksfest. Das ging jetzt bis Sonntag. Also, ich glaube 9 Tage und genau, da trifft man immer jeden. Also, ist immer cool, dort zu sein. Ist quasi wie ein kleines Oktoberfest.
Mhm. Ja, ich denke, wir posten das mit der Folge.
Alles klar.
Ich hol nochmal euer Einverständnis ein, aber das ist auf jeden Fall sehr nice. Alle süddeutschen Profis auf jeden Fall immer Fans von sowas. Wir haben von Gigi Zimmermann haben wir auch schon gute Oktoberfestbilder.
Ja,
und so
die
weiter.
Tracht gehört dazu. Dirndl und Lederhose.
Nice. Ja, deine Eltern habe ich dieses Jahr auch in der Übertragung gesehen. Ich glaube auf dem Madeleine oder so, ne?
Ja, genau.
Da lagt ihr euch in den Armen. Also die reisen dir noch fester hinterher.
Ja, doch. Ist für die auch immer ein cooles Erlebnis. Und ja, bei der Tour, ich glaube, ja, das Drumherum ist auch immer ganz cool.
Was mich mal kurz interessieren würde, ist, vielleicht kannst du gar nicht so viel dazu sagen, aber bevor wir gleich zu dem Wechsel kommen, du solltest ja dieses Jahr auch bei der Tour der, was war das, Tour de Suisse oder Tour de Romandie? Fuck, jetzt habe ich es.
Tour de Romandie, ja.
Tour de Romandie solltet ihr eigentlich teilnehmen. Und dann wurde ja quasi kurz vorm Start, gab es so einen kleinen Disput, sozusagen mit der UCI. Inwieweit wart ihr da in Kenntnis, was da gerade passiert ist und dass ihr auf einmal nicht fahren durftet?
Also anscheinend haben die Diskussionen schon am Abend zuvor angefangen, beziehungsweise eigentlich schon die ganze Woche, aber am Abend zuvor wussten dann andere Teams und Fahrerinnen schon Bescheid. Wir noch nicht wirklich. Wir sind dann die Strecke abgefahren und dann kamen schon ein paar Fahrerinnen von anderen Teams her und haben so gesagt, hey, startet ihr doch? Und dann wir so, ja, wieso nicht? Also wir hatten wirklich gar keinen Plan. Und dann kurz bevor wir zum Warmfahren auf die Rolle gegangen sind, wurde es uns quasi mitgeteilt, dass es eben sein kann, dass wir nicht starten dürfen. Wir haben trotzdem alles so gemacht, Koffeingel genommen, warm gefahren und so weiter. Und ja, dann zum Start gerollt, aber die ersten Fahrerinnen wurden schon zurückgeschickt, also von IF und Lidl. Und daher war es dann eigentlich klar, dass wir auch nicht starten dürfen.
Ja, kurz Kontext. Also genau, bei der Tour de Romandie der Frauen sollte, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein neues Device ist, aber quasi ein GPS-Tracker, ne, irgendwie getestet werden. Und er sollte pro Team eine Fahrerin einbekommen. Und ich glaube, die Hälfte der Teams, ne, haben sich irgendwie, ja, ein bisschen die Haare gekriegt mit der UCI über die Ausführung dessen und wie das am Ende aussehen soll. Genau, und eins war halt dein Team auch. Aber wusstet ihr, warum ihr nicht fahren durftet? Also wurdet ihr irgendwie überhaupt aufgeklärt, was genau die Hintergründe sind? Oder hieß es einfach nur, ja, okay, ihr fahrt halt nicht, weil ihr kein, wo eine von euch keinen Tracker dran hat?
Also, ja, so die genauen Hintergründe. Also wir wussten schon, um was es geht, aber verstanden hat es natürlich keiner, weil am Ende haben wir nichts falsch gemacht und wurden trotzdem disqualifiziert. Also ja, aber ich meine, die ganze Geschichte, die geht jetzt immer noch weiter und wird weiter diskutiert. Aber ja, wir wissen da jetzt auch nicht so viel darüber.
Okay, jetzt zum großen Wechsel. Ich weiß ja nicht, wie viel du sagen kannst, wie viel du auch schon weißt. Wir haben das auch schon jetzt in mehreren Folgen vorher thematisiert, dass auch das Team langsam so einen großen Umbruch angeht. Lidl hat, habe zumindest gehört, über 60% der Anteile an dem Team Lidl Trek erworben. Ich gehe fest davon aus, dass spätestens mit dem Umzug nach Neckarsulm auch eine deutsche Lizenz gelöst werden wird. Mal sehen, was davon weißt du schon? Wie kam es für dich zustande? Wie fühlt es sich jetzt an? Was sind deine Gedanken?
Also so viel weiß ich noch nicht, was quasi das Team und die Strukturen da angeht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit und ich bin wirklich gespannt und ja, finde es einfach cool, dass Lidl mir auch die Chance gibt, auch nach einem schwierigen Jahr jetzt einfach Teil von denen zu werden. Ja, begonnen hat das Ganze einfach, dass ich seit diesem Jahr mit Marc Barthor zusammenarbeite und ja, der ist dann auf mich zugekommen und meinte, dass Lidl eben Interesse hätte und ja, dann fanden ganz normal die Gespräche statt und die haben mich überzeugt und deshalb, ja, fahre ich dann ab nächsten Jahr 2026 für Lidl. Lidl Trek.
Hier kommt Lynn ins Spiel, die kennt nämlich deine sportliche Leitung relativ gut.
Ja, ich habe meinen Papa schon mal gefragt, weil ich mir gar nicht so sicher war, ob ihr euch bei Canyon so richtig getroffen habt, sage ich mal. Ob du jetzt sozusagen schon in der zweiten Teutenberg sportliche Leiter Reihe bist, aber...
Also ich war damals im Generation-Team und da war dein Papa eben bei uns.
Genau, ja, da hat er gesagt, also so richtig Überschneidungen gab es nicht, aber ja, dann mit Ina ja dann nächstes Jahr zwangsläufig
viel Überschneidung. Ja, einmal habe ich schon deine ganze Family getroffen. Da sind wir von den Ardennen-Klassikern, bin ich mit Jochen nach Hause gefahren und da sind wir eben bei dir zu Hause vorbeigefahren und da war auch Ina dort. Also... habe ich dann alle kennengelernt. Aber du warst nicht da.
Aber der Wechsel, ist das so einfach auch so ein Ding, dass du vielleicht auch einen Tapetenwechsel brauchst? Oder was waren so die Gründe so für dich?
Ja, ich glaube einfach jetzt was Neues. Ich bin jetzt bei 4 Jahre dann bei Canyon gewesen. Und ich glaube, ja, ich wollte einfach eine neue Umgebung, neues Umfeld und ja, freue mich einfach. Bin voller Vorfreude drauf.
Und was ist so die Richtung, in der Sie mit ihr gehen wollen? Also ist das weiterhin so Richtung Gesamtwertung auch zu schauen oder habt ihr noch gar nicht so weit drüber gesprochen?
Doch, also das Ganze, ja, versucht man ja in den Gesprächen irgendwie ein bisschen rauszufinden. Ja, die wissen natürlich, dass ich eine Bergfahrerin bin und ich glaube, ja, die haben dann so fünf, sechs Fahrerinnen, die für die Gesamtwertung einfach ja, gute Chancen haben. Und die fünf, sechs Fahrerinnen wollen sie einfach ja in den nächsten Jahren jetzt entwickeln und dass man da einfach so, ich meine, wir sind alle fast im gleichen Alter. Nie Fischer Black zum Beispiel, die ist mein Jahrgang. Gaia Realini, die ist ein Jahr jünger als ich. Ich glaube, wir sind alle in so einem Jahr noch relativ jung und brauchen einfach so noch ein bisschen Zeit und Erfahrung. Und das ist eben bei Lidl Trek jetzt gegeben und deshalb langfristig gesehen natürlich GC-Fahrerin dann.
Ja, du bist jetzt schon langsam die mit der Erfahrung.
Ja, mehr oder weniger. Also ein bisschen was fehlt noch.
25 Jahre alt. Jetzt auf jeden Fall, ja, schon auf jeden Fall mit einem Tour-Etappensieg und schon so gut wie alle großen Rennen gefahren. Ne? Das, der Sport ist so schnell, du sagst selber, wir hatten zum Beispiel von Michael Hessmann letztens in der Folge, der war aus anderen Gründen raus, kam zurück und hat auch gedacht, was ist hier eigentlich passiert? Wie krass hat sich das weiterentwickelt jetzt innerhalb von anderthalb Jahren? Es sind halt super viele junge Talente drin, die schon auf einem Riesenniveau einsteigen und dann trotzdem halt auch noch von Fahrerinnen wie dir total profitieren, die eben alles schon kennen und da mittlerweile, glaube ich, ja schon fast ein bisschen Ruhe reinbringen.
Ja, ich meine, also generell, man sieht ja, die Menge an guten Fahrerinnen oder an Top-Fahrerinnen ist einfach ja enorm gestiegen. Es fahren jetzt nicht immer nur noch 5 um den Sieg eigentlich, sondern es ist halt wirklich ein offenes Rennen teilweise und es macht es natürlich spannend, aber auch härter für die Fahrerin.
Außer bei Simac Ladies Tour. Ja.
aber ich
komme nicht über dieses Ergebnistableau hinweg.
Ja, aber ich finde es trotzdem immer, ja krass, ich meine, du hast 2023 irgendwie eine Tour-Etappe gewonnen, warst einer der besten Bergfahrer dann irgendwie auch in dem Jahr und dann halt so raus zu sein, zurückzukommen, eigentlich gleich in Werte zu fahren und dann halt kaum mitfahren zu können, das ist halt schon wirklich krass. Also da reden wir auch nicht irgendwie nur so von 2%, die das Niveau seitdem gestiegen ist, oder 3%, sondern das ist ja ein Riesenschritt.
Ja.
Und ist auch schon krass, dass dann Athletinnen jedes Jahr in der Lage sind, da auch nochmal wieder eins draufzusetzen. Ne?
Ja, man fragt sich das jedes Jahr.
Es hört irgendwann auf. Es hört zwar irgendwann auf, auch im Alter sicherlich, aber trotzdem ist das krass. Ja.
Aber es geht ja so. Es war ja, selbst als Amateur früher, finde ich, war das die Erkenntnis nach jeder Saison. Du hattest im Winter hart trainiert, irgendwie versucht alles richtig zu machen, kommst mega fit in die Rennen, aber alle sind schneller. Und so, das war früher schon irgendwie so Rock Bottom jede Saison. Was sind denn für dich, weil du kriegst das ja trotzdem jetzt auch die letzten 4 Jahre Vollgas mit aus dem Performance Management, die Sachen, die du jetzt so auch noch neu dazugelernt hast, jetzt mal außerhalb vom Fahrradfahren, in Ernährung, in Trainingswissenschaften, was dich auch weitergebracht hat in der Zeit?
Ja, ich glaube generell Höhentrainingslager ist jetzt einfach ein ganz wichtiger Punkt geworden. Und ja, wenn man vor der Tour einfach Instagram durchgegangen ist, jeder war in der Höhe, jeder hat irgendwas gepostet von Andorra, von Livigno, also heutzutage ohne Höhentrainingslager geht eigentlich nichts mehr. Und ansonsten natürlich, ja, Ernährung, Verpflegung ist auch ein ganz großer Bestandteil. Hitzetraining. Ja, und auch einfach die ganzen trainingswissenschaftlichen Hintergründe, wie man ein Training aufbaut und so weiter. Also, und dass man das Ganze halt auch immer noch individualisiert. Also man muss halt natürlich auch erstmal rausfinden, welche Fahrerin auf was reagiert, wie gut reagiert und dass man da einfach ja als Trainer das Ganze individuell anpasst.
Weißt du da für dich eigentlich schon, was bei dir funktioniert oder bist du da auch immer noch in so einem Prozess?
Also ich würde sagen, das, was mein Trainer macht und mir aufschreibt an Training, funktioniert sehr gut. Daher ja, ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn ich einen anderen Trainer habe. Ich werde meinen Trainer vermissen, weil, ja, bis jetzt...
Hattest du die ganze Zeit den gleichen?
Ja, also seit 2023, also kurz vor meinem Etappensieg, bin ich dann zu dem Teamtrainer gekommen und ja, seitdem arbeiten wir zusammen.
Kriegst du dann einen Trainer von Lidl oder irgendwen abgesondert vom Team?
Ich glaube, wenn dann von Lidl Trek, ja. Okay. Also genau, das weiß ich noch nicht, aber ich würde dann von dort annehmen.
Wir sind gespannt.
Aber ich würde trotzdem mal kurz auf das Thema mit dem Leistungssteigern dieses Jahr, weil jetzt, ich weiß gerade nicht, wer es ist, aber auch jemand aus der World Tour, der jetzt irgendwie auch aufhört Ende des Jahres, der eigentlich als Talent mal reingekommen ist, der gesagt hat, dass er dieses Tempo nicht mehr mitgehen kann, was ja jedes Jahr irgendwie vorgelegt wird, dass die Werte immer höher werden. Und das hörst du jetzt aus ganz vielen Bereichen, sei es jetzt die World Tour, die Kategorien darunter, dass Leute irgendwann aufhören, wo sie sagen, die können nicht mehr im Schritt halten. Das finde ich schon krass. Das war jetzt irgendwie so, meiner Generation ist natürlich jetzt auch schon echt eine Weile her, aber so diese ganzen Prozesse übers Jahr, die hatten wir nicht mehr. Da war so, da kann man schon sagen, nach Amateur hast du schon noch Sprünge gemacht, aber die waren nicht mehr so krass dann irgendwann. Aber jetzt ist ja, ja, also das ist ja jedes Jahr immer wieder ein anderes Level, immer mehr Leute, die dann auf einmal vorne rumfahren, was früher 5 waren, sind jetzt 10, dann irgendwann 15 und 20 Leute. Das ist halt schon krass. Also, wie du schon sagst, bei den Frauen auch, ne? Wir hatten jetzt irgendwie dieses Jahr so einen krassen Shift gesehen von weg von einem Team, was alles dominiert hat, hin zu mehrere Fahrerinnen, gewinnen unterschiedliche Rennen und auch unterschiedliche Teams. Jetzt auch dein Wechsel zu Lidl Trek ist ja auch nochmal wieder ein Zeichen. Also, ich meine, Canyon Swam war ja auch über die letzten Jahre eins der stärksten Teams. Und ja, jetzt geht da auch irgendwie eine Keyfahrerin zum anderen Team. Ja, schon eine rasante Entwicklung. Ne?
Ja, ich bin gespannt, wie es in 3 Jahren sein wird. 3-4 Jahren.
Muss noch hinweg. Jetzt lass erstmal die Knie dran so. keine Ausflüge, keine Stunts mehr. Schön konstant weiterentwickeln, dann läuft das auch, bin ich mir sicher. Was hast du dieses Jahr noch vor?
Jetzt Stuttgart am Sonntag. Dann.
Da trefft ihr euch.
Genau. Ich glaube, sehr, sehr viele deutsche Fahrerinnen fahren dort. Dann die Weltmeisterschaft in Ruanda, Europameisterschaft und dann noch diese italienischen Klassiker zum Ende hin.
Weltmeisterschaft. Müssen wir auch nochmal hier gesondert zum Thema machen. Ich habe schon so ein paar Spezialgäste haben sich schon angeboten mit Infos zu Ruanda und so weiter. Und dann, glaube ich, machen wir nachher nochmal eine Folge mit irgendjemandem, der da war. Das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, definitiv.
Wie bist du da schon in die Vorbereitung eingestiegen, um dich da so zwecks Anpassung so ein bisschen darauf hinzuarbeiten? Oder bist du da noch nicht drin?
Ja, Hitzetraining im Badezimmer, dass man halt die hohe Luftfeuchtigkeit irgendwie simuliert. Das ist so das A und O. Und ich meine, viele machen noch Höhentrainingslager, weil Ruanda eben auch Höhe ist. Aber ja, das skippe ich.
Und weißt du schon, wer die Kapitänin sein wird bei euch?
Boah, ist also, eine gute Frage.
Kennst du das Team?
Also Liane, Franzi, Antonia und ich.
Okay.
Ja, stabiles Team eigentlich.
Ja, doch, kann man lassen. Daher, wie gesagt, also ich glaube, wir haben viele Karten zu spielen. Liane, Franzi, super kommt wahrscheinlich super mit den kurzen Anstiegen klar. Wenn es aber einfach ein schweres Rennen ist, auch Antonia super dabei, also ja.
Habt ihr echt nur 4 Startplätze?
Nee, wir hatten mehr Startplätze, aber der BDR nimmt 4 Fahrerinnen mit.
Und wer fährt das Zeitfahren?
Antonia.
Nur Antonia?
Genau.
Okay.
Also wir hätten noch einen zweiten Startplatz, aber keiner wollte.
Ja, also dies ist auch das Thema, wenn wir auch noch haben, die Kosten für die WM und dann Europameisterschaft ist ja direkt im Anschluss, ne? Das ist auf jeden Fall auch logistisch.
Ja, ist eine Herausforderung, deshalb auch Antonia mit dem Zeitfahren. Also die wird das Zeitfahren bei der Europameisterschaft dann nicht fahren, einfach weil es logistisch halt nicht klappt.
Wo du das eben gesagt hast, Höhentraining im Badezimmer mit Hitzetraining im Badezimmer mit Luftfeuchtigkeit. Habt ihr dieses Interview mit Rafał Majka letztens gehört, wo der wird im Ziel irgendwo direkt, ich glaube bei Polen-Rundfahrt auch interviewt, ist auch komplett auf Polnisch gewesen, aber mit Untertitel und man konnte auch ein bisschen was verstehen, weil es war ziemlich viele Fluchwörter. Also Kurva und Pivo war auf jeden Fall sehr viele davon, weil er ja auch Karriereende verkündet hat. Und dann, das war halt so, das Quo dieses Interviews war mega sympathisch und lustig, dass er sagt so, ey, wir sind vor ein paar Jahren sind wir noch gefahren und haben halt am Abend vorm Rennen oder nach dem Rennen haben wir Pivo getrunken zusammen und waren halt einfach hart trainieren und sind hart Rennen gefahren. Jetzt muss ich Hitzetraining machen, Höhentraining machen, Rolle, dies, das, so, um da noch mitfahren zu können. Es reicht. Ich bin raus jetzt.
Ja, das sind halt eben auch die Sachen, die dann wahrscheinlich nochmal dazu beitragen, dass einfach das Niveau so steigt.
Aber ja, das darfst du halt echt nicht vergessen. Ne? Das ist eine Person, ich weiß nicht, ob ihr nicht vielleicht auch schon einen Ticken zu alt dafür seid, aber wenn du damit nur aufwächst, als Juniorin oder Junior, und es gar nicht anders kennst, ich glaube, dann stresst dich das eventuell gar nicht so sehr, wie jemand wie er.
Ja, klar.
Ich bin mit dem ja noch gefahren, ne? Also das ist ja, und das ist, der ist ja durch ein paar so Generationen durchgegangen. Klar, da kann ich schon verstehen, dass er das Bier am Arm vermisst.
Ja. Ja, ey, bleiben wir vielleicht zum Abschluss hier im Kulinarikbereich. Die letzte Folge mit Ricarda Bauernfeind hieß Die Bäckerin. Da ging es scheinbar schon um Kalorien, die du selber zubereitest. Andi Stauf, wenn er hier wäre, würde fragen, was ist mittlerweile dein Favorite After-Ride-Snack? Wenn du nach Hause kommst, was schiebst du dir am liebsten rein?
Boah, einfach seit Jahren ist es eine Quarkbowl mit Früchten und Granola und Nussbutter. Also ziemlich simpel eigentlich.
Du bist also auch jemand, der Traditionen pflegt und nicht immer was Neues braucht.
Nee, also vor allem, ich bin immer eine süße Esserin. Also ich könnte den ganzen Tag eigentlich süß essen und bevorzuge das immer vor herzhaft. Daher, ja, Quarkbowl liefert alles und ist schnell zubereitet. Auch wenn ich gerne in der Küche stehe.
Lynn, was ist dein After-Ride-Go-To?
Meistens der Recovery-Shake, weil es am schnellsten geht. Und dann erstmal duschen und dann koche ich meistens. Aber ich bin eher Team Herzhaft als Team Süß.
Ja, ich auch. Alrighty, ich würde sagen, ich bin zufrieden, das war spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
Ja, danke, Dank, dass ihr mich noch aufgenommen habt.
Na klar, bald in regelmäßigen Abständen.
Ja, das letzte Mal war ich in Australien im Hotelzimmer. Das weiß ich noch.
Ja, stimmt.
War das vor der
genau,
WM?
Genau, in der Podcast-Beschreibung stand auch, wir sind nach Australien gefahren.
Krass. Ja gut, dann viel Glück nach Ruanda. Euch beiden viel Spaß in Stuttgart am Wochenende.
Dankeschön.
Und wir sehen uns, hören uns.
Ciao, ciao. Yes. Ciao.